das sehe ich auch heute als mein Auftrag und meine Mission, sage ich mal, mit der Wohnwende. Wie bringen wir durch Architektur, durch Wohnungsbau Menschen am Ende zusammen? Weil das Bauen an sich ist ja eine kurze Phase. Am Ende leben die Menschen da vielleicht 60, 70 Jahre in so einem Projekt oder vielleicht 30 Jahre. Aber da passiert ja ganz viel durch Nachbarschaft. Und das heute in der Planung schon gut aufzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie gestalten wir etwas, was nachher eine gesellschaftliche Wirkung hat und auch eine Wirkung auf einzelne Personen und das Miteinander, das finde ich total spannend. Und da ist auch unser Ansatzpunkt.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Nathanael Over und Martin Permatier. Nathanael beobachtet, dass die Wohnungsnot wie ein Riss durch unsere Gesellschaft geht und fragt sich, wie wir ihn schließen können, wenn wir bereit sind, neu zu denken und endlich zu handeln. Seit über 25 Jahren bewegt er sich in der Bau- und Immobilienbranche als Bauingenieur, Betriebswirt und Visionär. Doch für ihn geht es um mehr als Gebäude. Es geht um Menschen, um Würde, um Zukunft. Als Berater entwickelt er Wohnlösungen, die nicht nur bezahlbar, sondern auch nachhaltig sind. Serieller Holzbau, Kreislaufwirtschaft, soziale Konzepte, das sind für ihn keine Schlagworte, sondern Wege, wie eine echte Wohnwende gelingt. Er tauscht sich mit Martin in dieser Folge darüber aus, wie ein Zuhause für uns alle bezahlbar, nachhaltig und gerecht möglich werden kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Nathanael Over zu begrüßen. Hallo Nathanael.
Hallo Martin, ich freue mich auch, dass wir heute im Gespräch sind.
Wir haben heute das Thema die Wohnwende. Dazu hast du ein Buch geschrieben und eine Bewegung gestartet als Visionär, Macher und Wohnraumschaffer. Und ich habe dich ja schon vor Jahren mal als Projektentwickler erlebt. Wie bist du zu diesem Projekt die Wohnwende gekommen?
Ja, ich bin so vor 5 Jahren intensiv ins Thema Wohnungsbau eingestiegen und diese Begegnung mit Menschen, die in eine neue Wohnung anziehen. Das ist für mich immer der besonderste Moment. Wenn Menschen, die gerade am Rand der Gesellschaft sind, wir haben Menschen, die auf dem Campingplatz gelebt haben und auf einmal als Familie in neuen Wohnraum einziehen und du erlebst, was das für eine Veränderung im Leben von Menschen bewirkt, das ist so ganz tief, was mich immer wieder bewegt. Und als Bauingenieur und auch Betriebswirt habe ich gedacht, diese Gaben einfach einzusetzen, die Stärken, um etwas zu bewegen und zu erleben, wie Menschen am Ende auch beschenkt werden.
Ja, und dazu muss man sagen, ja, ihr wart ja nicht ein ganz normaler Projektentwickler, sondern ihr wart eine Stiftung und habt deswegen nicht nur besondere Architektur gemacht, die ja mehrfach ausgezeichnet worden ist, sondern habt auch den gesellschaftlich-sozialen Gedanken da drin gehabt.
Das war was ganz Besonderes, auch solche Gebäude zu bauen. Wir haben auch viel im Bereich für Geflüchtete und integrative Projekte gebaut. Also immer wieder Menschen zusammenzubringen. Und das sehe ich auch heute als mein Auftrag und meine Mission, sage ich mal, mit der Wohnwende. Wie bringen wir durch Architektur durch Wohnungsbau Menschen am Ende zusammen? Weil das Bauen an sich ist ja eine kurze Phase. Am Ende leben die Menschen da vielleicht 60, 70 Jahre in so einem Projekt oder vielleicht 30 Jahre. Aber da passiert ja ganz viel durch Nachbarschaft. Und das heute in der Planung schon gut aufzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie gestalten wir etwas, was nachher eine gesellschaftliche Wirkung hat und auch eine Wirkung auf einzelne Personen und das Miteinander, das finde ich total spannend. Und da ist auch unser Ansatzpunkt.
Ja, und da ist ja weiter gedacht, als man das so früher gemacht hat, was manche Hörerinnen vielleicht nicht wissen. Ich habe mal in einem früheren Leben Architektur studiert und viel in Architekturbüros gearbeitet. Dann aber nach dem Studium gesehen, ach nee, mache ich nicht, auch weil damals eine große Bauflaute war. Und gab viel zu viele Architekten, ja, war also Chance für mich, dann auch was ganz anderes einzugehen. Und lustigerweise war ich vor ein paar Jahren mal eingeladen, vor 2 Jahren bei der, ich glaube, ARIKON in Baden-Württemberg, dieser Messe zum Thema Bauen. Was ist denn die Zukunft des Bauens? Und da habe ich auch mal gesagt, ja, wie ist denn die Haltung zum Bauen? Was denkst du denn, wozu so ein Bau da ist? Und in der Selbstorientierung gibt es halt diese Prachtbauten für einige wenige, schön mit Gold. Ne? Siehe weißes Haus, ne? Alles schön Gold, einer hat alles. Ne? Und dann dieses feudale, historische Bauen, dann dieses rationalistische Bauen, was wir noch vom Plattenbau kennen. Und dann sind wir oft so hängen geblieben bei dieser Vision, ich sag mal Haus am See. Oder diese Villen, ja, und ich weiß ja, wie ich als Student auch immer so Magazine wie Häuser und Detail angeguckt habe, wo halt diese schönen Holzhäuser im Vorarlberg sind und man sich keinen Kopf drüber gemacht hat, dass das natürlich total elitäres Zeug ist. Ne?
Ja, und das ist total spannend, ne? Also zwischen Traum und Wirklichkeit im Wohnen, dass da so eine Diskrepanz ist, ja. Und gerade in unseren Städten erleben wir das ja, wie wir nachverdichten und wie wir auch Kämpfe über unseren Garten, aber vor allen Dingen, was hinter unserem Garten passiert, ausfechten, dass auch bloß keiner da baut, obwohl das nicht mehr mein Garten ist, möchte ich trotzdem, dass dahinter nichts passiert. Und das zeigt ja aber auch, wie viel Bedeutung uns Wohnen gibt. Ja, also ich sag mal, das eine ist ja das Sicherheitsbedürfnis. Ich komme nach einem gestressten Tag oder nach einer Situation nach Hause und weiß, hier bin ich sicher, hier komme ich zur Ruhe. Ja, es ist ein ganz wichtiger Ort für uns auf der einen Seite, für unsere emotionale Ebene. Und das andere, es hat auch immer einen Ausdruck. Ja, also wenn ich Besuch habe, ne, dann räumen wir schön auf. Dann gucken wir nochmal, ob unsere Möbel auch schick genug sind. Aber auch zu sagen, ja, hier, das ist mein Einfamilienhaus oder das ist meine Villa, dieses Thema Statusdenken, das macht ja was mit uns und gibt uns einen Wert, ja, also ich habe so ein Haus und das ist ja ganz tief in unserer DNA drin und deswegen finde ich Wohnen total spannend, also zwischen diesem Haus am See oder Villa am See und dem Plattenbau oder dem Sozialbau, wo ich mit 5 Leuten auf 60 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter nachher lebe und das alles finden wir halt im Wohnungsbau und auch im Wohnen.
Genau, dann geht es ja auch darum, wenn wir da mal erweitert drüber nachdenken, also weg vom Individuum und seiner persönlichen Freiheit, das Häuschen, wo ich drumherum laufen kann, ja, sagte mein Schwiegervater immer, ich wollte schon immer ein Haus haben, wo ich drumherum laufen kann. Ne? Hat er dann auch gehabt, ne, irgendwo in Friesland und großer Garten und dann kennt man ja diese zersiedelten Siedlungen, wo dann eben auch wenig Gemeinschaft ist. Und das ist dann so, wir sprachen so ein bisschen, wie man noch biografisch da so durchgeht, von der WG zum Familienheim, ja, und dann aber wieder zu merken, ach, Gemeinschaft wäre schon schön. Und das so organisiert zu haben, also Gemeinschaft zum Mitdenken, das ist ja gar nicht so ein neuer Gedanke, generationenübergreifendes Wohnen hatten wir auch schon im Studium, aber es hat sich nicht so durchgesetzt. Ja, es ist immer noch so ein bisschen diese, ich sag mal, Vereinzelung, ja, obwohl da gesellschaftlich wahrscheinlich ein Riesenpotenzial darin liegt, das anders zu denken.
Aber auch da, ne, das eine ist ja mal ein Gewohnheitsthema. Also wenn wir jetzt mal zu unseren Eltern in die Generation gehen, ja, meine Eltern sind jetzt 80 und haben jetzt beschlossen auszuziehen, ja. Und die ehrliche Antwort ist halt, ja, aber eigentlich wird es mir zu viel, ja. Aber vielleicht hätten sie auch mit 70 ausziehen können, wie meine Großeltern, die auch ein großes Haus hatten und dann in den Wohnstift gezogen sind, an einer Arbeitsstelle, wo mein Opa früher gearbeitet hat, und wieder ihre Freunde getroffen haben und erlebt haben, ein gemeinsames Mittagessen. Ansonsten alles kannst du individuell gestalten in der eigenen Wohnung. Also ich glaube, dieser Sprung aus dem Trott raus, der ist ganz, ganz schwierig für uns. Wie Veränderungsprozesse ja insgesamt manchmal ganz schwierig für uns sind, aber je älter ich werde, desto schwieriger wird es ja auch nochmal, ja. Also wenn ich da nicht frühzeitig mir auch Gedanken mache und sage, wie sieht denn meine zweite Lebenshälfte aus, und wenn die Kinder raus sind, dann geht es uns noch gut. Aber an welchem Punkt überlege ich mir, wie gestalte ich ganz proaktiv diese Phase und was will ich da nochmal tun, ja? Und das Argument, naja, wenn die Kinder kommen, dann brauche ich halt noch 5 weitere Zimmer. Deswegen habe ich immer noch mein großes Haus. Das ist natürlich ein bisschen Alibi aus meiner Sicht an manchen Punkten. Ich verstehe das, und das ist ja auch was total Schönes. Und ich glaube, da muss man auch sehr gut kommunizieren und sagen, es geht nie darum, jemanden zu bevormunden und ihm Wohneigentum wegzunehmen oder zu enteignen. Das ist überhaupt nicht, sondern diese Einladung zu überlegen, wie möchte ich mein Leben gestalten, und gibt es vielleicht nochmal, was ich entdecken kann, auch in Beziehungen und Gemeinsamkeiten mit anderen und in Gemeinschaften, was ich momentan nicht mehr erlebe, weil die Familie halt nicht mehr im Haus ist.
Genau, und da ist es spannend, ja, hast du eine schöne Nachbarschaft, ja, funktioniert das gut. Und da ist ja Architektur ja durchaus ein Faktor, der das möglicher macht oder direkt von vornherein anlegt. Und ich weiß, die Projekte, die du auch mitbetreut hast, die waren ja total gemeinschaftsfördernd angelegt, sodass die Idee von Gemeinschaft immer mitgedacht worden ist. Ist das bei den Projekten auch gut aufgegangen? Weil ihr hattet ja auch schon eine Spanne von Mietern drin. Du hast ja gesagt, interkulturelles Eingliedern, Leute vom Rande der Gesellschaft. Wie habt ihr denn das geschafft, das stabil zu bekommen?
Also ich glaube, du brauchst immer eine gewisse Anteil an Mietern, die sich aktiv in ein Konzept einbieten. Bei uns, da wo wir integrative Projekte gemacht haben, hast du natürlich nochmal ganz andere Themen, ne? Also von Sprachbarriere über Kulturen, alleine der Umgang mit der deutschen Bürokratie, da gab es natürlich ganz viel Begleitung. Und bei Geflüchteten hast du ja auch nochmal das Thema, dass sie häufig eine traumatische Erlebnisse haben aufgrund ihrer Fluchthilfen. Das heißt, da brauchst du viel mehr intensive Betreuung. Da gab es dann auch entsprechende Angestellte. Aber ich glaube, dass du, wenn du, ich sag mal, 20-30% in so einem Quartier oder in so einem Campus sich aktiv dafür entscheiden, sie wollen aktiv miteinander oder aktive Nachbarschaft leben, und du auch einen Raum dafür gibst, vielleicht den man einen Gemeinschaftsraum gestaltet. Ich glaube, da kann ganz viel passieren, alleine dadurch, dass man die Architektur anders gestaltet, aber auch, dass man diese Räume öffnet, und derjenige, der für sich sein will, darf ja auch in so einem Konzept einfach für sich sein. Und der mehr Beziehung möchte, hat mehr Beziehung. Und ich glaube, am einfachsten ist es am Ende natürlich auch über Familien und Kinder, weil Kinder natürlich dann nochmal einen ganz anderen Zugang miteinander haben. Die haben kein kulturelles Problem, sondern die spielen einfach miteinander und erleben sich und verbinden auch dem, die Erwachsene vielleicht gar nicht mehr verbunden kriegen, so schnell einfach.
Ich sage ja manchmal, Bildung, Bildung, Bildung ist der Faktor für auch eine kulturelle Entwicklung auf der aller Ebene, ne? Und ich würde aber auch sagen, Architektur ist eben auch ein ganz großer Teil, wie wir überhaupt zusammenleben, ob wir da so unsere Ghettos haben, da leben die mit dem Einkommen, damit die, im Ostviertel die Armen, im Südviertel die Reichen, je nachdem, wie das so in den Städten ist. Und es gab ja schon immer Bemühungen, das zu durchmischen, und ist aber oft schwer gefallen. Ja, und jetzt gibt es ja noch andere Problematiken, die dazukommen. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Also wie kann ich es überhaupt umsetzen? Aber es ist eben auch eine Frage der Haltung. Was wollen wir zusammen gestalten? Welche Art von Gesellschaft wollen wir sein? Und jetzt hast du ja speziell auch die Idee, Mensch, ich will da eine Wohnwende starten. Wie stellst du dir das denn vor, dass jetzt da so nochmal so Impulse in die Gesellschaft kommen?
Also ich glaube, man muss das ja ganzheitlich denken. Für mich gibt es momentan drei Faktoren, die wesentlich sind. Es gibt den Faktor, wir bauen nicht, weil wir eigentlich ein Kostenproblem haben oder ein Miethöhenproblem. Das heißt, wir haben eine wirtschaftliche Dimension, die wir aktiv angehen müssen. Dann haben wir eine ökologische Dimension, ja, wenn wir sehen, dass einer der größten CO2-eminenten am Ende das Bauen ist und das Heizen und diese ganzen Themen, die wir auch die letzten Jahre ja politisch sehr diskutiert haben, haben wir da eine Spannung insgesamt auch natürlich mit Ressourcenumgang. Und das Dritte ist das, was wir eben diskutiert haben, das Soziale. Ja? Also was passiert in einer Gesellschaft, wenn die Wohnungslosigkeit oder die Verknappung von Wohnraum da ist? Wir haben es in vielen Themen so, dass Familien gerade auf beengtem Raum leben müssen. Was passiert an Aggression da? Was passiert mit einer Gesellschaft? Was passiert im Thema Neid auch? Ja, also welche Sicherheit brauchen wir dann? Und wo führt das uns hin? Und diese drei Dimensionen, glaube ich, müssen wir sehr gut angucken. Und wir können ja gerne auch mal die drei Punkte so ein bisschen vertieft ein paar Minuten streifen. Ja, weil ich glaube, dieses Thema Wirtschaftlichkeit, hören wir auch politisch, ist einmal das Thema der Serialität, also serielles Bauen zu denken. Das heißt, ein Großteil der Produktion findet nicht mehr auf der Baustelle statt, sondern in einem Werk, in einer Werkshalle. Und dadurch haben wir enorme Zeitersparnis und auch Qualitätssicherungsmaßnahmen, die wesentlich besser sind als auf der Baustelle, auch im Hinblick auf Fachkräftemangel. Ich glaube, da liegt ein Schlüssel. Unser Problem ist, dass wir, und da kannst du gleich als Architekt noch was dazu sagen, vielleicht, wir kommen aus einer ganz anderen Tradition des individualistischen Bauens, des Planens, des städtebaulichen Denkens, und das crasht manchmal, ja. Dabei, und das ist unsere These, unsere wichtigste These, lasst uns am Anfang, wenn wir ein Grundstück entwickeln oder ein Projekt entwickeln, lasst uns die Muster oder Raster eines seriellen Bauens doch bitte berücksichtigen und mal einplanen. Und mit diesen Rastern dann auch gestalterisch zu werden in Hinsicht, welche Wirkung hat das städtebaulich, architektonisch, was hat das auf die Beziehung der Menschen zueinander auswendig. Aber wenn wir den Vorteil der seriellen Produktion vorne in die erste Planungsphase nehmen, dann können wir am Ende Geld sparen und kommen vielleicht eher in einen wirtschaftlichen Rahmen, als wir das tun, wenn wir das sehr individualistisch planen. Und das ist so ein großes Thema.
Ja, dazu, ich glaube, kein Architekturstudent hat sein Studium machen können ohne modulares Bauen. Und wir haben natürlich auch alle unsere Würfelchen und Container und Dinge gemacht. Und jetzt sagst du schon, ja, das entspricht nicht unserer Kultur. Vielleicht haben wir Angst vom Plattenbau oder assoziieren das damit. Aber serielles Bauen kann ja auch ganz anders aussehen und eine Riesenvielfalt haben. Wo würdest du denn sagen, sind da so die Denkwiderstände? Warum geschieht das nicht? Wenn es ja so offensichtlich ist, ich glaube, im Rahmen der neuen Regierung wurde ja irgend so Bauunternehmer vorgestellt. Ich habe den Namen vergessen, der angeblich viel, viel günstiger und schneller baut. Oder ich glaube, der hat die Tesla-Fabriken gemacht.
Irgendwas. Ja, Goldbeck.
Ah ja, okay. Und siehst du in solchen Figuren denn da sowas? Oh, den musst du mal ranlassen. Oder was braucht es für diese Wohnwende, damit dieses Denken sich breiter durchsetzt?
Ich glaube, es braucht beides. Ne? Also das fängt ja ganz früh an. Das fängt ja meistens bei den Bebauungsplänen an. Also eigentlich in einer kommunalen Aufgabe. Ja? Und jetzt sitzt dann Gemeinderat, der das ja nebenberuflich macht. Die müssen schon entscheiden und mit den Ängsten umgehen. Ja, was bedeutet denn so ein serieller Bau? Sieht das überhaupt gut aus? Ja, und je nachdem, welche Vorlieben man hat und wie viele Architekten da drin sitzen, ist man da einfach total anders geprägt, weil wir ja auch daherkommen, ja. Und es ist ja berechtigt über Raumtiefe, Belichtung, Schatten, andere Themen, die du in der Architektur als ja auf den Menschen schon auf den Menschen zentriert thematisierst, aber die halt auch ein ganz großes Anspruchsdenken haben, ja. Also brauche ich ein Badezimmer mit Tageslicht? Ja, natürlich. Wenn ich das hochpreisig verkaufen will, ja. Aber ist es notwendig für jemanden, der nicht die Miete bezahlen kann? Ja? Also ich spüre diese Ansprüche und mit dem, was wir groß geworden sind und den Komfort, den wir heute als Anspruch definiert haben und der Lebensrealität, das realisieren zu können, die passen halt momentan nicht mehr zusammen und passen auch häufig zumindest im geförderten Wohnraum oder im bezahlbaren Wohnraum nicht mehr zusammen, weil du kannst dir das zum Teil einfach nicht leisten oder du kriegst das vom Kostenthema her nicht in den Griff. Ja.
Ja, das ist ja ein interessanter Punkt, der uns ja in vielen Bereichen begegnet, die Art der Priorisierung von dem, was wertvoll ist. Also die Badewanne mit großem Fenster, ne, wo du doch über die Vorgänge davor hast. Oder eine gute Gemeinschaft. Ja, und da fehlen oft die Maßstäbe, wo man vielleicht sagen könnte, ja, okay, dann mache ich es halt ein bisschen kleiner. Meine Schwester ist gerade so unterwegs, sie zieht in so ein Wohnprojekt, was du beschreibst, und sagt, ja, das ist halt dann kleiner, aber ich habe eine Gemeinschaft. Und darin liegt mein Wert. Und der Wert ist größer als jetzt hier jeden Luxus mit dies und das und jenem, ne? Also diese neue Werte einbringen und auch in der Architektur sehen, ja.
Ja, und dann sind wir bei dem Thema soziale Auswirkungen, ne? Also, oder mir, bei mir auch persönlich, ne? Ich glaube, dieses Wort Verzicht, das hat ja so ein bisschen negativen Ton, aber vielleicht leben wir auch über unsere Verhältnisse, ja? Also, in der Nachhaltigkeit und ökologischen Betrachtung sind wir ja schon zu der Erkenntnis gekommen, dass wir eigentlich über dem leben, was wir uns eigentlich ökologisch leisten können, ja. Und ist es im Bauen vielleicht auch so, ja? Also brauche ich noch die 150 Quadratmeter? Natürlich ist es schön, ja, wenn jeder sein Arbeitszimmer hat oder jeder sein Schlafzimmer oder wir verschiedene Räume zum Ausweichen haben und dann brauchen wir einen großen Keller, weil wir haben so viel eingekauft, ja, oder noch für die Sauna und also das ist alles völlig legitim. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich selber damit um zwischen dem, also A, was kann ich mir leisten und was können wir uns gesellschaftlich leisten? Und was bedeutet das in der Quintessenz, wenn am Ende 82 Millionen sich das leisten wollen? Ja? Also wir hatten vorhin das Haus am See. Wenn wir alle am See oder Fluss leben wollen, was bedeutet das für unsere Landschaft? Ja? Also
ja,
da kommen wir halt aus der Stadt nicht mehr raus. Ja? Also Natur gibt es da nicht mehr viel.
Ich weiß auch noch, wie ich mal auf Wohnungssuche war mit für die Familie, schon lange her. Und man, wie es dann so ist, fährst du in Berlin halt diverse Stadtteile ab, um mal so ein Gefühl zu kriegen, weil man kennt vielleicht nicht jeden Stadtteil, ne? Und das Interessante war, ich war dann auch in diesen, ich sag mal, wohlhabenden Stadtteilen, wo du ja sagen könntest, oh ja, hier tolle Häuser, ne, konnte ich mir nicht leisten, aber man hat sich's mal angeguckt. Aber was ich total gefühlt habe, von wegen Verzicht, ich würde auf Nachbarschaft verzichten, ich würde auf lebendige Straßen verzichten, ich würde auf Straßen verzichten, wo Kinder spielen können, ich würde auf irgendeine Art von Öffentlichkeit verzichten und mein Verzicht würde mich halt total teuer stehen zu kommen, weil ich eben das Haus brauche, wo man drumherum laufen kann, der was eben auch nicht drin war. Also wir denken ja manchmal, dass wir im Moment nicht verzichten, wir verzichten ja auch auf eine Welt ohne Angst. Also wir haben eine Kultur, wo ganz viele Leute Angst, Anspannung, Betroffenheit haben, weil sie keine Wohnung finden. Ja, weil sie vielleicht sogar wohnungslos sind. Wir verzichten darauf, eine Welt zu haben, wo wir Kreislaufwirtschaft haben. Also produzieren wir eine Menge Müll. Wir verzichten darauf, klimaneutral zu sein. Also werden die Sommer heißer, die Waldbrände größer und so weiter. Also dieses, der Verzicht, der findet ja schon statt.
So. Ja. Das stimmt, aber wir erleben ihn nicht auf der individuellen Ebene. Ne? Das ist halt so ein bisschen, bis wir es merken, dass es was mit uns zu tun hat, braucht es halt ein bisschen. Ja? Aber was du sagst, und das wäre ja der dritte Punkt, ne? Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen eine Bezahlbarkeit. Also ich glaube, wir brauchen eine andere Art des Bauens und Planens. Wir brauchen eine andere Form von Gemeinschaft und sozialem Miteinander. Und wir brauchen einen anderen ökologischen Ansatz. Ja? Also warum bauen wir nicht kreislauffähig, ja? Und da sind wir ja massiv dran. Aber wenn wir uns jetzt mal die Bauindustrie und das Bauen an sich angucken, vor 30 Jahren habe ich angefangen, die ersten Baustellen zu betreten. Und manchmal fühle ich mich genauso heute, ja? Also die Entwicklung, die wir eigentlich erlebt haben im Bau, ist nicht so stark und innovativ, wie sie vielleicht in anderen Themen ist, was natürlich zusammenhängt mit der Individualisierung. Ja? Wenn wir alle den Standard Golf fahren würden und wohnen würden, dann hätten wir ganz andere Voraussetzungen in der Produktion und in den Themen. Aber dadurch, dass wir ja alles sehr individuell gestalten, schließt sich das zum Teil aus. Aber das Thema Ökologie dann wieder zurückzukommen, zu sagen, wie lebe ich denn im Kreislauf? Also welche Materialien verwende ich? Mache ich mir heute Gedanken darüber, dass ich das, was ich mir ja an die Außenfassade klebe, auch nochmal irgendwann wieder entsorgen muss? Was für CO2-Ausstöße produziert eigentlich mein Baumaterial schon in der Produktion? haben wir beim Betonthema ja. Also auf einmal fangen wir an, wir kriegen es ja irgendwie auch dann doch hin, CO2-neutraler zu sein. Und was wäre, wenn wir da hinkommen, unsere Quartiere und Gebäude CO2-positiv zu gestalten, Energie zu produzieren, Themen. Das sind ja Ansätze, die wir alle gerade haben. Und das nach vorne zu pushen und zu sagen, das fördern wir, das gestalten wir, weil wir damit wiederum auch der Gesellschaft und auch dem, was uns anvertraut ist, ne, an Natur, an dieser Welt, eigentlich positiv gestalten.
Ja, wie du so schön sagst, bei mir klickern gerade so meine alten Architekten-Assoziationen durchs Gehirn, ja, wo ich dachte, genau, das haben wir alles vor 30, 40 Jahren schon gedacht. Ne? Und warum kommen wir denn nicht voran? Ja, weil das ist ja, alle klagen, so ähnlich wie im Gesundheitswesen, wie im Bildungswesen, ist das ja auch immer so eine Riesenindustrie, wo wir sagen, hätten wir einen wahnsinnigen Hebel für mehr sozialen Frieden, für bessere Ökologie, ja, und für eine bessere Wirtschaftlichkeit. Ja, also die Hebel sind da. Aus irgendeinem magischen Grund kriegen wir die nicht in Bewegung gesetzt. Ja. Mhm. Wo immer alle davor stehen, wahrscheinlich könntest du mit jedem in der Industrie reden, die würden sagen, ja, genau. Ja. Was ist diese Haltung, die da nicht gesehen wird? Also was wird nicht gesehen oder was wird nicht gefühlt, dass da keine Transformation entstehen kann?
Also meine erste These ist, ich glaube, wir sind so zu tief geprägt. Ja? Ich habe vor ein paar Wochen eine Studie gelesen, dass 60% der Deutschen im Einfamilienhaus eigentlich wohnen wollen. Ja? Mhm. Ich selber bin damit aufgewachsen. Du hast es vorhin von deinem Vater gesagt, das Haus, wo ich rumgehen kann. Also diese DNA ist so tief in uns. Wenn ich eine Familie habe, möchte ich ein Einfamilienhaus haben mit dem Garten, mit dem Gartenzaun, wo meine Kinder spielen können. Schon aktive Nachbarschaft, aber schon auch das Privat. Dann geht's ja weiter über all die Dinge. Jede Woche kriegst du vom Möbelmarkt ein neues Prospekt, wie deine Wohnung aussehen soll. Ja, in eine kleine Wohnung kriegst du das nicht rein. Also je mehr Quadratmeter du hast an Wohnfläche, desto mehr kannst du auch gestalten. Und je mehr sieht es aus wie im Prospekt des Möbelhauses. Also ich glaube, da steckt ja eine ganz große Geschichte oder Narrativ unserer Gesellschaft dahinter. Erstmal als Individuum, ja. Und dann, glaube ich, sind wir so zerklüftet in diesen Prozessen, jetzt auch im Bauen, ja. Also es ist ja nicht ungefähr, dass wir für Bauprojekte Jahre brauchen, manchmal schon Jahre brauchen, um überhaupt eine Baugenehmigung zu kriegen, geschweige denn, dass wir das fertiggestellt haben. Das heißt, diese Interessen, die da alle mit zusammenhängen und diese Prozesse sind so kleinlinig und am Ende ja auch stark bürokratisiert worden, sind aber ja ein Ausdruck von der Vielfältigkeit auch, die wir beim Bauen haben, die ist einfach schier erschlagen, ja, und wir nicht in der Lage sind, einfach zu bauen und sagen, okay, das bauen wir jetzt einfach mal, ja, weil spätestens wenn du auf dem Baurechtsamt warst, weißt du, einfach bauen geht nicht mehr, weil die haben dir jetzt 6 Seiten mit Stichworten gegeben, die du alle noch bedenken müsstest.
Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, okay, Zustandsbeschreibung, ne, du willst ja was wenden. Und ich finde es schön, was du gesagt hast, wir haben eine Geschichte, wie wir über Bauen nachdenken, wie wir über Wohlstand auch nachdenken. Wohlstand ist eben das Haus mit der Garage und dem Keller und so weiter. Ne? Aber in der Geschichte kommt das Wohlbefinden ja nicht so drin vor. Und das sehe ich ja auch, ich kenne ja auch so diese überalterten Reihenhaussiedlungen mit all den Szenarien, die da so entstehen können, ja, und diese Geschichten des Wohlbefindens, die eben in Baugruppen oder Baugemeinschaften entstehen, sind vielleicht nicht so viel erzählt. Aber wo siehst du denn so einen Hebel zu sagen, ja, das kann eine neue Geschichte sein, die kann uns innerlich wenden und äußerlich zu neuem Tun bewegen?
Also du hast es ja schon gesagt, ich glaube, dieses gemeinsame Denken und auch Formen finden, die funktionieren. Ja? Also Baugemeinschaften können auch sehr anstrengend sein. Ja? Aber was ist, wenn wir uns Dinge einfach mal angucken, wenn ich halt mit 70 sage, ich gucke mir einfach mal Konzepte an, wo ich nicht mehr in meinem Einfamilienhaus lebe, sondern wo eine engere Gemeinschaft, wo ich auf weniger Wohnraum, aber barrierefrei wohnen kann und mich aktiv dem aussetze und nicht nur der Getriebene oder der bleibe, der halt, es war halt immer so, ja. Sondern dieses Mutigsein, sich auf Neues einzulassen, ist, glaube ich, für mich der Schlüssel, weil ich muss was Altes loslassen. Und Ich verstehe jeden, der in seinem Haus eigentlich nicht mehr ausziehen will, weil du hast ja eine ganze Geschichte, ja. Wenn du, ich sag mal, Mitte 20 einziehst, deine Kinder großziehst, deine Enkel zu Besuch kommen, deine ganzen Themen, deine ganzen Bilder, deine ganzen Geschirr, alles, das ist ja alles dein Lebensstück, ja. Also da steckt ja ganz viel auch Erinnerung drin von dem, ja. Und da sagst du ja nicht, oh ja, das mache ich aber morgen alles platt, ja, sondern das hat ja was mit dir als Mensch zu tun. Das ist ein Teil deiner Identität geworden. Und die neuen Geschichten, die wir uns erzählen müssen, es geht auch weiter. Das Leben endet halt nicht darin, dass ich im Einfamilienhaus sterben muss, sondern es gibt vielleicht nochmal einen Lebensabschnitt. An diesem Beispiel sagen, ich entscheide mich ganz bewusst dafür, weniger Wohnraum, aber barrierefrei zu nehmen. Damit habe ich schon mal die Hürde für mich genommen, wie ich im Alter mich bewegen kann. Ich muss die Treppe nicht mehr hochlaufen. Vielleicht habe ich mir auch überlegt, wer mich versorgen wird, wenn ich älter werde. Und das zu erleben und zur Sprache zu bringen, dass es was anderes gibt als Wohnfläche, ja, das glücklich macht. Und Beziehungen neu zu erleben, Gemeinschaften neu zu erleben. Und auch Baumaterial neu zu erleben. Das ist ja das Nächste, was wir uns auch erzählen können. Ja, zu sagen, warum muss es immer Beton und Stein sein? Ja, so ein Holzhaus funktioniert auch gar nicht. Ja, also wir haben ja viel Holzhäuser gebaut und die Vorbehalte selbst in Baden-Württemberg. Naja, das ist so das Billige. Aber wenn ich Stein auf Stein baue, dann ist es eigentlich das Richtige. Ja, das ist ja aber eigentlich nur unseren Gedanken etwas. Ja, und für mich wäre die neue Geschichte, ich lasse mich auf was Neues ein und ich gucke mir neue Dinge an und lasse mich inspirieren, dass es noch mehr gibt, was ich entdecken kann.
Da würden wahrscheinlich viele sagen, genau, also meine Kinder sagen auch, ich will in Gemeinschaft leben, ja, und ich will es anders, aber die sagen, boah, der Sprung ist ja viel zu hoch, wie will ich denn hier mit einem Haufen von 30, 40 Leuten diese Finanzierung starten? Und ich hatte ja immer so einen geheimen Wunsch, das Tempelhofer Feld in Berlin, dass die sagen, Mensch, die Ränder davon, in der Mitte machen wir einen Stadtpark, aber die Ränder, die vergeben wir an Baugruppen und Bauinitiativen und dadurch werden wir ein Weltmekka der Architektur des neuen Wohnens und all deine Gedanken setzen wir da um, ja, in allen Variationen, wie sie gedacht werden und alle kommen dahin und sagen, ja, das ist mal Kreislaufwirtschaft. Also du hättest da wirklich so Projekte gemacht, weil die Hürde für diese ganzen Baugruppen oder Initiativen ist ja oft überhaupt den Grund zu kriegen. Und das wird nicht gefördert. Ja, früher hatten wir mal sozialen Wohnungsbau, dann hatten wir gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Die Privatwirtschaft baut dann die Luxus-Apartments und dann ziehen die Leute von unten nach, so Sektpyramide-mäßig und unten wird immer wieder was frei. Ne? Jetzt so 30 Jahre später, ist nicht aufgegangen. Ne? Also braucht es da politische Entscheidungen? Braucht es dann noch Unterstützung oder ist es wirklich, wenn wir sagen, ja, Nathanael, wenn du es sagst, dann mache ich das jetzt.
Ja, ich glaube auch. Es braucht neue Geschichten und das sind auch schon mal total mega, dass deine Kinder sagen, wir wollen in Gemeinschaft leben. Ja, das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt. Das Zweite ist, und ich glaube, dass die Hürde wirklich groß ist und das hat ja was mit dieser komplexen Welt zu tun, ja, oder der komplexen Welt des Bauens. Und da ist ja die Frage, muss ich mir eine Wohnung kaufen? Das wäre ja das eine, zu sagen, okay, da baut einer so ein Konzept für uns und verkauft die Wohnung und ich kaufe nur eine Wohnung. Oder gibt es auch Konzepte, wo Investoren bewusst in diese Systeme reingehen? Und ich glaube, das wird stärker kommen, auch im Wohnen, weil man ja eigentlich eine Win-Win-Situation hat. Ja? Wenn ich jetzt ein Investor wäre in Wohnimmobilien, was könnte mir Besseres passieren, als dass da 30 Leute sagen, wir leben in einem Konzept in deinem Haus. Ja? Das ist mir doch 100-mal lieber, als ich vermiete das halt irgendwie anonym an irgendjemanden und da lebt jeder vor sich hin und am Ende nimmt auch keiner Rücksicht aufeinander, aber auch nicht auf den Umgang mit meiner Immobilie. Ja? Also das ist so ein Ansatzpunkt, der mich sehr bewegt, zu sagen, wie finden wir Investoren, die in diesen sozialen Impact auch mit investieren. Und die Anforderungen gehen ja hoch. Wir haben ja dieses ESG, also einmal dieses Nachhaltigkeitsthema ökologisch, aber auch das Soziale. Und immer mehr machen sich Gedanken darüber, ich will nicht nur irgendwie einen Wohnblock kaufen und dann eine maximale Rendite haben, sondern die Rendite setzt sich am Ende nicht nur aus der Wirtschaftlichkeit zusammen, sondern auch aus der Nachhaltigkeit, weil ich dann bessere Konditionen bekomme oder überhaupt Konditionen bekomme von der Bank und auch dem sozialen Thema, weil das macht ja was mit dem, was ich besitze. Ja. Also ich glaube, eine Gruppe mit 30 Menschen, die aktiv miteinander leben wollen, gehen anders mit einem Gebäude um und der Hausverwalter hat nicht so viel Nöte, wie wenn da irgendjemand drin wohnt. Und diese Welten, glaube ich, zusammenzubringen, das ist mein Herzschlag. Und ich glaube, da gibt es so einige Akteure, die merken, wir müssen was tun, weil der Einzelne ist ja völlig überfordert, ja. Also, und selbst eine Baugruppe mit dem Risiko heute, dass ich mit meinem eigenen Geld einsteige und am Ende nicht weiß, was es wirklich kostet und die Kosten nachher 30% drüber liegen und ich eigentlich privat insolvent bin oder mein Leben lang beide arbeiten müssen und überhaupt nicht mehr zu irgendwas anderem kommen, außer der Abzahlung. Das sind ja alles auch Horrorszenarien, die wir in der Praxis erlebt haben die letzten Jahre.
Ja, es gibt ja Länder oder auch Städte wie Wien, die sehr stark auf das Genossenschaftsmodell gesetzt haben. Deswegen taucht ja Wien immer in Top 3 der Städte mit der besten Lebensqualität der Welt auf, unter anderem, weil sie dieses Problem nicht so haben. Ja, die haben auch eine gewisse Knappheit, aber nicht so den Ausmaß, sagen wir mal, wie Berlin oder erstmal München, ne? Und siehst du dich denn in der Rolle, dass du sagst, ja, ich suche Leute, die in diese Art von Projekte entwickeln wollen und du entwickelst die dann? Aufgrund deiner Expertise und Erfahrung?
Wir sind am Ende an zwei Strängen dran. Erstmal unterstützen wir Bauherren, die sagen, wir wollen so etwas entwickeln, sowohl im seriellen Bauen als auch im sozialen und ökologischen. Wie können wir Konzepte da gemeinsam entwickeln? Und wir suchen ganz bewusst Investoren, die sagen, wir wollen in solche Projekte investieren. Vielleicht ist es auch nur ein Haus, wo man investiert. Vielleicht ist es auch ein ganzes Quartier oder ein Campus mit 6, 7 Häusern, wo man diese Dinge einfach zusammenbringt und erlebbar macht und realisiert. Weil am Ende glaube ich, dass diese Konzepte langfristig tragfähiger sind für alle. Und das ist das Wichtige. Alle haben einen Vorteil am Ende. Ja? Auch wenn ich vielleicht eine niedrigere Anfangsrendite für meine Investition bekomme, erhalte ich in der Langfristigkeit wesentlich mehr und ich gestalte positiv. Ja? Also ich bin jemand, der diese Gesellschaft positiv prägt. Und das versuchen wir in all unseren Projekten einfach mitzukommunizieren und mitzudenken und nicht uns darauf zu verlassen, dass man halt einfach mal baut und guckt und am Ende findet man halt ein paar, die das sich jetzt kaufen müssen, weil sie keine andere Chance am Markt haben.
In Berlin versucht man es ja auch. Ich habe ja viel für Projektentwickler früher gearbeitet mit Quoten, dass die sagen, 15% oder 20% deines Entwicklungsprojektes muss auf so billige Miete sein. Aber das ist wahrscheinlich auch noch zu kurz gegriffen, ne? Weil ja dann der soziale Gedanke nur bedingt da drin ist, oder?
Also ich finde erstmal das Genossenschaftsmodell sehr gut, verstehst du? Weil es gibt ja erstmal als Individuum eine ganz große Sicherheit. Also ich bin Anteilseigner und ich bin erstmal unkündbar und habe die Sicherheit, dass ich meine Wohnung nicht verliere. Ich finde diesen Genossenschaftsaspekt auch gut, weil es etwas Verbindendes sein kann. Wir haben zumindest meiner Beobachtung nachher, dadurch, dass das sehr überbürokratisiert und sehr Sicherheitsbedürfnis ist, ist es auch wieder sehr schwierig, ja, so wie in großen Wohngemeinschaften mit Genossenschaften ist halt auch eine gewisse Herausforderung, weil halt viele Menschen mit vielen Meinungen da sind. Und alte Genossenschaften, wenn so eine erste Generation ausgezogen ist, es kaum hinkriegen, wieder neue Gemeinschaften auch entstehen zu lassen. Und ich glaube, da braucht es auch wieder neue, so ein Refreshment für Genossenschaften. Aber ich finde das Modell an sich gut. Es ist aber wie vieles in Deutschland auch nicht ohne und kompliziert und birgt halt diese Risiken der Realisierung erstmal. Am Ende brauchst du wieder einen Fachmann alleine, um die Genossenschaft ins Leben zu rufen. Plus, dass du nachher noch bauen und planen und also es ist eine komplexe Sache, aber ich finde, das Schöne ist auch, man hat wieder was Gemeinsames. Ja, das ist ja bei einer WEG auch so, man besitzt gemeinsam ein Haus, man ist Anteilseigner und vielleicht wird man Teilhaber am Ende von etwas und das wäre ja das Beste, was uns passieren kann in Wohnprojekten.
Jetzt hast du auch einen ganz kritischen Punkt angesprochen. Ja, am Anfang ist man der Gemeinschaft positiv aufgestellt. Ich kann mich auch noch erinnern, wo ich dann in mein Reihenhäuschen mit den Kindern gezogen bin, die Grillfeste zusammen, das Hoffest und wie es dann so abebbte über die Jahre und dann die Konflikte über Gartenheckenhöhen und so weiter kamen. Nachher so, mit dem rede ich nicht mehr. Also der Klassiker, was man ja in ganz vielen, auch in Baugruppen ja sehen kann, dass man sich über das Bauen so zerstritten hat. Ich kann es bei Bekannten, keiner geht mehr in die Gemeinschaftssauna, weil das Letzte, was er will, ist, diesen anderen da zu treffen. Also braucht es da auch noch, und das habe ich so ein bisschen rausgehört bei euren Projekten, dass ihr moderierende Rollen etabliert habt. Eben nicht so nach dem Motto, ihr seid mal eine Gemeinschaft, weil das ist ja auch eine Kulturtechnik, die gefördert werden muss, die man vielleicht früher in Dörfern durch Rituale, religiöse Feste und so weiter hatte. Wenn ich so überlege, wie ich aufgewachsen bin, da traf sich die Gemeinde halt dann immer zum Palmsonntag oder St. Martinstag oder, und man kannte sich. Es war natürlich eine bestimmte Art von Gemeinschaft, bestimmter Gemeinschaft, aber es gab die Ritualisierung von Sozialkontakten, die ja in der individuellen Gesellschaft nicht so ist, wo wir vielleicht auch neue Kulturtechniken, Kulturpraktiken oder auch neue Rollen erfinden müssen, um solche Gemeinschaften stabil zu halten.
Ist ein ganz wertvoller Punkt, ja. Und das versuchen ja Genossenschaften, Wohnungsbauunternehmen, Kommunale häufig auch, ne, mit Quartiersmanagement. Man versucht ja an verschiedenen Stellen was zu machen. Und ich glaube, dass das total wertvoll ist. Und wir haben auch Konzepte, wo ein Investor einen Teil dieser Kosten einfach mit investiert oder übernimmt, ja. Und ich glaube, am Ende ist das eine sehr positive Entwicklung. Momentan scheitern wir einfach auf der wirtschaftlichen Ebene. Weil die Baukosten so hoch sind, wird das Gemeinschaftsmanagement und diese Themen fallen dann als erstes runter, weil man sie sich nicht mehr leisten kann und weil sie nicht in die Renditeerwartung mehr passt, ja, die vielleicht schon niedrig ist, aber die dann auch irgendwann eine Schmerzgrenze natürlich auch hat in unserem Wirtschaftssystem. Da gibt es dann diese Priorisierung und Spannungspunkte, die wir haben, ja, und ich glaube, wir täten gut daran zu gucken, dass wir mit den Baukosten runterkommen, plus ein soziales Engagement zu finanzieren und das ganzheitlich wieder zu sehen. Aber das ist eine riesige Herkulesaufgabe, wie in manchen Themen unseres Landes gerade, weil es halt nicht mal einfach die einfache Lösung gibt, ja, sondern es braucht an vielen Stellschrauben ein kleines Drehen und Verändern, damit das Gesamte vielleicht dann wirklich in Realität kommt.
Ja, das ist das Dilemma des Silo-Denkens, dass jeder in seiner Interessenssilo denkt und wir nicht sehen, welche Kollateralschäden entstehen und was in einem größeren Wir, wenn wir ein größeres Wir meinen würden, an sich für indirekte Effekte da sind. Also wenn ich in einer Gemeinschaft bin, was brauche ich dann alles nicht? Und was für andere Kosten fallen dann weg? Also es gibt ja keine Gesamtbilanz, ne? Was würde uns eine angstfreie Gesellschaft, was ist die uns wert? Was ist uns eine Gesellschaft wert, wo Leute weniger vereinsamen? Ne? Was ist uns das wert und was sind wir bereit zu fördern? Ja, dieses Denken gibt es ja noch nicht so. Oder sagen wir das Denken schon, aber vielleicht noch nicht die Kulturpraktiken, das in Kraft zu setzen.
Ja, und wenn wir jetzt mal in ein Extrem gehen beim Wohnen, ist ja Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit. Und Studien belegen, dass die staatlichen Kosten so etwa bei 60.000 Euro liegen für einen Obdachlosen, den du die Kommune an Geld auffüllst über Krankenhaus, über Polizei, über Ordnungsmaßnahmen, über verschiedene Themen, hat man mal versucht zusammenzurechnen. Und wenn du überlegst, für 60.000 Euro könntest du demjenigen locker eine Wohnung mieten, ja, da bist du halt bei 12.000. Ja? Also was du sagst, wir denken dann einfach nur in dieser ganz einfachen Schiene, aber was es uns eigentlich kostet, am Ende an anderen Enden, das geht halt nicht in die Bilanz ein. Und es wäre natürlich viel einfacher zu sagen, wir machen dieses, finde ich total schön, dieses Konzept Housing First, was man ja in Skandinavien sehr stark auch lebt, Finnland, wo man sagt, zuerst die Wohnung und dann die Sozialarbeit, dann Drogen, Reha, alle. Aber du kannst zunächst erstmal da einziehen. Und das hat mich sehr auch geprägt. Ein Freund von mir, Dominik Bloh, der zwei Bücher dazu geschrieben hat, in Hamburg lebt, mit ihm auch mal durch die Straßen zu gehen und zu erleben, was das bedeutet, Obdachlosigkeit, das mal an sich ranzulassen. Und wie einfach mal den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, diesen Menschen einfach erstmal Wohnraum zu ermitteln, wo sie einfach nur das Gefühl von Sicherheit haben. Ja? Also eine Gemeinschaftsunterkunft ist kein sicherer Ort. Ja? Das heißt, oder einfach zu ermöglichen, du kannst hier was essen, du kannst hier einfach dich zurückziehen, du kannst eine Nacht durchschlafen, ohne dass du Angst hast, dass irgendjemand was mit dir macht oder dass der Regen oder andere Themen kommen. Und das ist jetzt ja eine Extremsituation, Obdachlosigkeit, aber sie macht deutlich, wie existenziell Wohnen für uns ist und auch die Spannbreite zwischen, ich habe einfach eine Schlafstätte und ich habe ein Haus am See, das ist natürlich die ganze Bandbreite am Ende.
Ja, das ist, fiel mir jetzt auch gerade ein, in Finnland, ne, hat man gesagt, jeder Obdachlose kriegt erstmal eine Wohnung. Ja, da gibt es ja viele Sachen. Also erstmal Angst aus dem System nehmen, ja, individuell, aber auch kollektiv. Und da ist natürlich unsere alte Glaubenssätze von den faulen Menschen und jeder kann es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen und so weiter. Das hängt ja auch in dieser kapitalistische Grundgedanke, der einfach auch nicht fair ist, weil er nicht berücksichtigt, dass wir doch sehr unterschiedliche Startmöglichkeiten haben, ne?
Auch die Schicksalsschläge, die dahinter stehen. Ich glaube, ein Stück weit unsere Berührungsängste haben ja auch was damit zu tun, dass es auch eine Angst in uns auslöst, dass wir nie so enden wollen. Ja? Also diese Angst vor Statusverlust ist ja am Ende was total Tiefsitzendes, was du auch gesagt hast. Ja? Wenn wir angstfrei wären an diesem Punkt, würden wir wahrscheinlich viel entspannter auch mit manchen Missständen umgehen können und ins Tun und ins Handeln kommen. Aber weil sie was mit unseren eigenen Ängsten zu tun haben, machen wir vielleicht auch die Augen zu und sagen, na gut, das ignoriere ich mal. Es gibt genug andere Themen in meinem Leben, auf die ich mich konzentriere.
Ja, wenn sich jetzt jemand von den Hörerinnen für deine Bewegung der Wohnwende interessiert, ja, für wen ist das Richtige und was kann er dann tun?
Zum einen, ich glaube, was interessant ist, ich habe das Buch geschrieben, einfach um über Wohnen nachzudenken, sich darauf einzulassen. Und einfach mal zu spüren, wie denke ich eigentlich über Wohnen, das kann ich jedem ans Herz legen. Und das ging mir ja selber so, ja. Also ich als Bauingenieur habe Wohnen ganz anders erlebt. Du als Architekt hast es ganz anders erlebt. Aber einfach mal diese Bandbreite zuzulassen, wo kommt das her, was macht das mit uns und welche Ideen gibt es, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Zu sagen, wir denken selber über unsere Art des Wohnens und unser Traum von Wohnen nach. Und das andere sind, wir beraten halt am Ende Bauherren, die sagen, sie wollen wohnen, finden aber keinen Zugang dazu, haben Interesse an seriellen Bauen, brauchen hier Unterstützung. Und wir freuen uns über Investoren, die sagen, hey, das wäre eigentlich ein Thema, da würde ich gerne Geld investieren oder mitmachen. Und wie können wir solche Quartiere, solche Projekte starten und das zu unterstützen? Weil das sehe ich momentan als einen der größten Engpässe an dem Thema, wo wir auch was verändern können.
Und das macht ihr deutschlandweit oder seid ihr auch in einer bestimmten Region?
Also wir sind stark in Süddeutschland, aber wir agieren grundsätzlich auch deutschlandweit, haben natürlich auch Partner an diesen Punkten, mit denen wir zusammenarbeiten und kooperieren. Mir und auch, glaube ich, meinem Kollegen, dem Hubert Nopper, geht es darum, wir wollen ein Stück in dieser Gesellschaft etwas bewegen. Ja. Und unser Thema ist halt das Wohnen, da haben wir die Expertise. Und wie nehmen wir möglichst viele Menschen mit und wie ermutigen wir Menschen vor Ort auch zu gestalten? Ja? Und vielleicht ist der erste Schritt, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, wie sie ihre zweite Lebenshälfte leben wollen, zeitlich und einer jungen Familie zu ermöglichen, in 5 Jahren in das Einfamilienhaus zu ziehen und die Eltern sind glücklich in einer barrierefreien Wohnung zum Beispiel. Das können ganz einfache Themen, glaube ich, sein. Also kein einfaches Thema, sorry, aber es ist eine Herausforderung genug. Aber die Wohnwende fängt bei mir an, über mein Wohnen und mein Umfeld nachzudenken und nicht mit den 20 Millionen Projektentwicklungen.
Ja, ich finde es auch super, dass du ja die Homepage hast, die Wohnwende, und auch in dem Buch finden sich ja viele Beispiele. Man kann Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man sich eben für dieses neue Denken in wirtschaftlicher Dimension, ökologischer und sozialer interessiert. Und ich wünsche dir, Nathanael, dass viele neue Projekte entstehen, die genauso toll sind wie bei deinem alten Projektentwickler. Und dass wir auch im Alter dann vielleicht auch ein größeres Angebot haben für Wohnen in Gemeinschaft. Ich danke dir.
Vielen Dank, Martin. Es war wirklich sehr inspirierend, mit dir auch als Architekt über diese Themen zu sprechen. Es war wirklich ein Geschenk für mich heute Morgen.
Danke.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.